Wir haben ja jetzt vor uns die Verhandlung von Stephanus. Stephanus wurde ja von dem Hohen Rat gezerrt wieder, und jetzt kommt die Verteidigung des Stephanus. Und wir wollen mal gucken, wie das ist, wenn wir eine Gerichtsverhandlung haben. Ich weiß nicht, wer schon vor Gericht gestanden hat. Ich leider ja. Und man bespricht sich vorher mit seinem Rechtsanwalt. Das ist eine ziemlich große Prozedur, je nachdem, wozu man angeklagt, wogegen man angeklagt wird. Und dann wird besprochen, was man für Aussagen tätigt, insbesondere welche man nicht tätigt, was man nicht sagt. Und so werden die Gerichtsverhandlungen vorbereitet, dass man heile da rauskommt, nach Möglichkeit, das passiert fast nie in der deutschen Rechtsprechung, nach Möglichkeit mit einem Freispruch. Und die Gerichtsverhandlung, die Stephanus hier hat, die geht nicht mit einer Verteidigung los. Die finden wir hier im 7. Kapitel, sondern Stephanus nutzt den Vorwurf der Gotteslästerung, da geht es in 6 Vers 13, Kapitel 6 Vers 13, da entsteht, oder 14 auch später, der Vorwurf der Gotteslästerung, und diesen Vorwurf, den benutzt Stephanus zu Gottes Ehre. Er benutzt diesen Vorwurf, damit Gott groß gemacht wird, dass die Menschen, die ihn anklagen, Gott kennenlernen. Ganz anders als eine gewöhnliche Gerichtsverhandlung. Ich bin fast überzeugt, dass wir alle versucht hätten, uns irgendwie zu retten. Und Stephanus erklärt hier die Ehre Gottes, er erklärt die Heilsgeschichte Gottes. Was Gott mit dem Menschen vorhat, im Kapitel 7. Und Stephanus erklärt, wie sehnsüchtig Gott die Menschen zu sich zieht. Auf welche Art und Weise Gott die Menschen zu sich zieht. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Weil Jesus war ja nicht auf einmal da, da steckt ja ein Plan hinter. Wir sitzen in der zweiten Reihe oft und sagen, ja, Gott hat für alles einen Plan. Hat er auch. Aber diesen Plan gilt es zu erkennen, auch mit uns. Und das macht Stephanus dem Hohen Rat deutlich, wie sehnsüchtig, wie voller Liebe Gott die Menschen zu sich zieht, wie er dich, jeden Einzelnen, nicht aus den Augen verloren hat. Und wie er auch immer sein mag, der Mensch. Gott hat nicht losgelassen. Gott hat seinen Plan ganz streng oder ganz straight verfolgt. Und so sehen wir das. Ich hoffe, das funktioniert. Ich wollte das mal so machen wie Sascha. Wunderbar. Gott, sehnsüchtiges Ziehen des Menschen zu ihm hin. Anhand der Ereignisse hier im Alten Testament oder anhand der Ereignisse im Alten Testament, wir müssen die Apostelgeschichte zum großen Teil noch zum Alten Testament zählen, weil da noch der alte Bund behandelt wird, zum großen Teil. Also Stephanus erklärt anhand Ereignisse im Alten Testament das Evangelium. Oder eben, wie da oben steht, das sehnsüchtige Ziehen Gottes an den Menschen, beginnend von Abraham an. Und wenn wir das gleich sehen, dann wechselt das von Abram zu Abraham. Nur eine kleine Erläuterung. Am 1. Mose 17, Vers 5 finden wir, dass der Name von Abram geändert wurde. Abraham heißt dann nachher Vater eines großen Volkes. Das war die Verheißung, die Gott dem Abraham geschenkt hat. Nur zur Information, nicht, dass ihr meint, da wären Druckfehler drin, mögen vielleicht trotzdem noch Druckfehler drin sein. Also da erklärt Gott das von, da erklärt Stephanus die Heilsgeschichte, das Ziehen Gottes von Abraham an. Also nicht, dass von Gott vorher keine Spur gewesen wäre. Das war jetzt auch nicht so. Es gibt auch den Gott vor Abraham. Natürlich. Aber wir finden in 1. Mose 11, finden wir ab dem 10. Vers und die folgenden, finden wir das die Geburtenfolge, früher genannt Geschlechtsregister, die Geburtenfolge von Noah bis Abraham hin. Aber Abraham, warum fängt er bei Abraham an, der Stephanus? Abraham ist unstrittig der Urvater von Israel. Das wurde von den Israeliten so angenommen. Heute würde man sagen, das war allgemeiner Konsens. Das war den Israeliten klar, dass Abraham ihr Urvater war. Wenn wir das Alte Testament ein ganz klein bisschen kennen, dann sehen wir, dass Gott sich vorstellt oder dass über den ewigen Gott gesprochen wird, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott. Und das Gründen war immer auf Abraham und der Anfang als Urvater. Warum als Urvater der Israeliten? Weil Abraham der gewesen ist, aus dessen Lände Israel entstanden ist. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also der Israel, der den Staat Israel gezeugt hat. Aus dessen Same dieser Staat Israel gekommen ist. Abraham also ist unstrittig der Urvater von Israel. Darüber war man sich jetzt einig, auch mit Stephanus und der Hohe Rat und alle Juden, alle gläubigen Juden, wahrscheinlich zu der Zeit alle Juden, haben gesagt, jawohl, dieser Abraham, das ist unser Urvater, von dem, der hat uns gezeugt. Da kommen wir her. Und einig war man sich allerdings nicht über Jesus. Da war man sich nicht einig, haben wir letzte Woche gesehen, Apostelgeschichte 6, Vers 14. Stephanus wird deshalb von den Juden angeklagt, weil sie nicht wahrhaben wollen. Ich sage bewusst, weil sie nicht wahrhaben wollen. Sie wollten das nicht wahrhaben. Das beinhaltet das. In ihrem Herzen werden sie es gewusst haben. Aber sie wollten das nicht wahrhaben, dass sie den Messias, den von Gott versprochenen Retter, umgebracht hatten. Das wollten sie nicht wahrhaben. Aber ob sie das nur wollten oder nicht, die Tatsache kennen wir. Und Stephanus erklärt ihnen die Tatsache hier an dieser Stelle. Auf die Frage des Hohen Priesters, die wir hier im ersten Vers im Kapitel 7 sehen, ist das so? Relativiert Stephanus seine Aussage jetzt nicht. Also wir kennen die Gerichtsverhandlungen aus Fernsehen, aus dem Fernsehen oder Film oder wie auch immer, da wird das dann relativiert und ja, da haben sie mich ein bisschen falsch verstanden, das habe ich jetzt gar nicht so gesagt, aber Stephanus relativiert es nicht, sondern Stephanus füllt seine Argumentation aus. Stephanus füllt die Argumentation, die er vorher gemacht hat, mit Wahrheiten, die den frommen Anklägern sehr wohl bekannt waren. Müssen wir mal jetzt darauf achten. Stephanus füllt seine Argumentation aus mit Wahrheiten, die die frommen Juden kannten. Die kannten die Wahrheit. Und da zieht Stephanus die Argumentationslinie. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe das versucht, hier so nebeneinander zu schreiben oder schreiben zu lassen. Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Beginn Stephanus, das habe ich gerade etwas ausführlicher erklärt. Beginn steht da oben, der erste Name steht mit Abraham, der auf Gottes Ruf hin hinausgezogen wird. Das zweite Argument, was Stephanus braucht, ist Abrahams, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass das klappt, wenn ich da drauf drücke, muss ich euch sagen. Wenn das mal nicht klappt, dann meldet er euch, aber dann brauche ich mich nicht immer rumdrehen. Abraham, also Person Abraham, links sind die Personen, rechts sind die Ereignisse. Abraham, sehen wir, kriegt er von Gott den Auftrag, Auszug. Geh hinaus in das Land, welches ich dir zeigen werde. Abraham wusste nicht, wohin. Abraham ist auf das Geheiß Gottes ausgezogen aus seiner Heimat, die Ur in Chaldäa war. Wir kommen mit Abraham, die erste Person, und dann ging es weiter. Abraham kriegt den Auftrag zum Auszug. Und die Linie geht jetzt weiter. Der Auszug, und dann argumentiert Stephanus mit der Knechtschaft, mit der Sklaverei. Ich muss mich doch rumdrehen. Sklaverei der Nachkommen Israels. Und zwar, wir kennen das aus der Geschichte, die Sklaverei, wo die Kinder, die Nachkommen Abrahams, ist nicht die erste Generation gewesen, sondern die Abraham, Isaak, Jakob und dann, also vierte Generation. Die kamen in Sklaverei in Ägypten. Dann kommt das Versprechen Gottes, dass die Nachkommen Abrahams nach Kanaan kommen. Kanaan ist Israel. Das heutige Israel, das versprochene Land, ist Kanaan. Das hieß damals Kanaan, konnte Israel noch gar nicht heißen. Ihr wisst, warum das nicht Israel heißen konnte, weil es Israel noch nicht gegeben hat. Deshalb konnte es Israel noch nicht heißen, weil Israel ist erst später aus dem Namen Jakob entstanden. Ja, ganz genau. Dann kommt das von Gott versprochene Kind Isaak. Das ist wieder die Person, mit der er dann in der Linie weiter argumentiert. Also wie gesagt, wir betrachten das jetzt, er erklärt das von Abraham an, dass es nachvollziehbar ist. Nächste, das versprochene, von Gott versprochene Kind war Isaak. Das ist auch heute nicht mehr ganz zweifelsfrei, weil uns Menschen glauben lassen möchten, dass Isaak der Zweitgeborene war. Der Erstgeborene war ja Ismael. Aber das war der Sohn des Ungehorsams. Das war der Sohn des Ungehorsams. Warum? Weil Abraham das nicht abwarten konnte. Weil Abraham nicht geglaubt hat, dass Gott den Isaak, den versprochenen Sohn, noch schenken wird. Deshalb hat Sarah selbst eingeschritten, also die Frau von Abraham, hat gesagt, hier, nimm mal meine Magd. Und da Das war das erste Kind aus der Lende Abrahams, aber nicht das Kind der Verheißung. Das war nicht das Kind, welches Gott dem Abraham versprochen hatte. Wir sind jetzt bei Isaak. Dann argumentiert er weiter mit dem Bund der Beschneidung. Der Bund der Beschneidung berief sich darauf, dass Gott ein sichtbares Zeichen gesetzt hat, ein äußerlich sichtbares Zeichen gesetzt hat, wer zu ihm gehört. Deshalb wurden natürlich alle Männer, eine Beschneidung der Frauen hat es in der Bibel nie gegeben, ist auch was ganz Abscheuliches, ist grausam. Die Beschneidung der Männer, der Jungs am achten Tag war ein äußerlich sichtbares Zeichen, dass diese Person, dieser Junge oder später dieser Mann sich zum Volk Gottes zählte. Dann kommt die Erwählung Jakobs im Zusammenhang mit der Beschneidung. Wir können jetzt nicht auf die Umstände eingehen, wie es dann zu Jakob gegangen ist. Das ist eine eigene Predigt wert. Auch da ist es nicht Esau gewesen. Da ist es auch nicht Esau gewesen, obwohl Esau der Erstgeborene gewesen wäre, sondern Jakob hat er sich auf eine ganz fatale Art und Weise erschlichen. Und trotz des diese Linie, trotzdem ist es ganz deutlich oder ganz klar Gottes Wille gewesen. Dann kommen die 12 Söhne von Jakob, aus denen 12 entspringen nachher die 12 Stämme Israel. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ich hoffe, dass nicht so viele Fragezeichen übersetzt. Ich will euch nur sagen, das sind Ereignisse, die den Juden sehr wohl bekannt waren. Und dass sie auch angenommen haben, das wussten die, die kannten ja ihre Geschlechtsregister. Die wussten ja, wo sie herkamen. Die wussten ja, dass ihr Glaube auf Abraham beruft. Oder dass ihre Herkunft auf Abraham beruft. Und müsst euch denn das vorstellen, was Stephanus für einen geschickten Schachzug macht. Er nimmt genau das, was sie wussten, nimmt Stephanus, was unzweifelhaft so war. Also 12 Söhne von Jakob. Und jetzt aus Jakob kommt Josef, der Verkauf von Josef nach Ägypten. Kennen wir, dann geht es weiter, dann argumentiert er weiter mit der Hungersnot in Ägypten, die kennen wir auch. Ich könnte euch auch, wenn ihr möchtet, zeige ich euch auch die Verse hierbei, aber wir kommen später, wir betrachten ihn nachher nochmal komplett im Brief in einzelnen Stücken. Das ist in Vers 11, sehen wir dann, da argumentiert er mit der Hungersnot. Dann hatte Abraham in Kanaan Land gekauft. Abraham hatte in Kanaan Land gekauft. Und ich muss gucken, was da kommt. Und dann ist das Nächste, dass sich die Nachkommen, wir haben einen vergessen, die Nachkommen Jakobs treffen sich in Ägypten. Die Nachkommen Jakobs treffen sich in Ägypten. Warum war das so? Wegen der Hungersnot, ganz genau. Josef war in Ägypten und dann sind die anderen alle nachgekommen. Da war aus dem Samen Abrahams schon 75 Personen an dieser Stelle. Es können auch 70 gewesen sein, aber Stephanus sagt hier 75 Personen. Und jetzt kommt oder kam vorher, in der vorher schon, ich habe das dazwischen geschoben, kam der Landkauf von Abraham in Kanaan, was das Israel ist. Da hatte Abraham schon den Grundstein gelegt für Israel, nämlich, dass er Land gekauft hat in Israel. Und warum hat er Land gekauft? Er hat da Land gekauft, weil er hat einen Familiengruft da gekauft. Also Beerdigung in der Familiengruft in Sichem. Sichem gehörte zu Israel. Zu der Zeit kam ein neuer König in Ägypten. Und da lesen wir, das war ein König, der Josef nicht kannte. Weil Josef schon verstorben. Er kam in Israel an die, in Ägypten an die Macht und handelt böse gegen die Nachkommen Jakobs. Dann geht es weiter, das steht alles hier im 7. Kapitel. Dann geht es weiter, dann kommt die Geburt von Mose. Kennen wir auch das böse Handeln des Königs zu dieser Zeit, dass Mose umgebracht werden sollte, dass alle Erstgeburt umgebracht werden sollte. Ich will nicht weiter darauf eingehen, gehen wir vielleicht später drum. Dann bekam Mose Sehnsucht nach seinen Brüdern, das heißt nach seinem Volk. Weiß ich, versteht der Brudervolk, Brüdern, nach seinem Volk, das waren die zukünftigen Israeliten, die, seine Brüder, sein Volk, die Nachkommen Jakobs. Ablehnung von Mose, von seinen Brüdern und Moses Flucht. Gott begegnet Mose. Hier zu finden, nachher in Vers 33, Gott begegnet Mose. Das sind alles Ereignisse aus dem Alten Testament, alles aus dem, zum großen Teil aus dem ersten Buch Mose, mit denen Stephanus argumentiert. Gott begegnet Mose und dann kommt die Erbarmung Gottes über sein Volk. Wir lesen das im ersten Mose, dass er das Ächzen des Volkes hörte. Seine Kinder, die er sich geheiligt hatte, die er sich auserwählt hatte, die äußerlich sichtbaren Beschnittenen, wurden versklavt von diesem fremden König in Ägypten. Und so kam es, dass Gott sich über dieses Sein auserwähltes Volk erbarmt hatte, über die Nachkommen Abrahams. Jetzt, glaube ich, muss ich wieder zweimal drücken. Gottes Begegnung, Moses Begegnung. Es kommt der, Moment, ich muss mal gucken, wo ich bin. Ich muss mal eben einmal zurück. Okay. Wunderbar. Und dann kommt Gottes Begegnung mit Mose. Das ist die bekannte Geschichte. Und dann kommt Gottes Erbarmen über sein Volk. Und dann kommt der Auftrag, dass Mose sein Volk, das Volk Gottes aus Ägypten herausholen soll. Der Auftrag, führe mein Volk aus Ägypten heraus. Dann kommt dann auch die Tat, nicht nur der Auftrag, ist auch eine Tat erfolgt, nämlich der Auszug aus Ägypten. Der Auszug wurde bestätigt. Dass es Gottes Auftrag war, hat Gott selbst bestätigt durch Zeichen und Wunder und Kraft, die Mose getan hat. Wir denken an die Spaltung des Meers. die Kriege, die sie gewonnen haben, wo die Arme von Mose gestützt werden mussten, die Arme runtergingen, verloren die Israeliten, wenn sie oben waren, gewannen sie. Also die Bestätigung, dass es Gottes Auftrag war, geschah durch Zeichen und Wunder. Aaron, der Bruder von Mose, sollte Würzen machen nachher, danach. Also erstmal kam Aaron und dann bekam er den Auftrag, von dem wurde das Volk ungehorsam. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben, kannten die alles. Und dann bekam Aaron den Auftrag, einen Gott zu bauen, der sichtbar ist. Mal gucken, wie Stephanus das hier schreibt, dass sie ihn vor sich her, dass sie einen Gott haben, den sie vor sich her tragen sollen. Und dann kam es, wie es gar nicht anders ging, Gott wandte sich ab. Nicht, weil er beleidigt war, sondern weil er mit dem Götzendienst seines Volkes nichts zu tun haben konnte. Nicht, weil er nicht wollte, sondern er konnte mit dem Götzendienst nichts zu tun haben. Gott wandte sich ab. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt noch. Götzen ersetzen Gott. Ganz einfach. Gott wendet sich ab und dann ersetzen Götzen Gott. Über lange Zeit. Jetzt kommt, dass Gott den Bau der Stiftshütte anordnet. Stiftshütte ist ein mobiler Tempel gewesen, den sie auf der Reise zusammengepackt haben. Müssen wir mal die Dimensionen vorstellen, die der Tempel hatte, dieser tragbare Tempel. Da haben die Leute für ausgesondert, viele Menschen, die das immer wieder zusammengepackt haben und dann losgezogen sind. Das war schon eine tolle Geburt. Aber Gott ordnete den Bau der Stiftshütte an. Jetzt geht's weiter. Jetzt entspringt Josua. Jetzt kommt Josua. Und Josua macht Folgendes. Er bringt diese Stiftshütte nach Kanaan, diesen mobilen Tempel. Und genau, dann als nächstes geht die Linie wieder weiter über David. Und bei David ist etwas Besonderes. David findet Gnade bei Gott. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David baut Salomo, entspringt dann, ist der Sohn von David, und Salomo macht Folgendes, er baut den Tempel, einen festen Tempel in Israel. Stiftshütte, was ein Zeichen war, dass es vorübergehend ist, wurde abgesetzt und der Tempel in Jerusalem wurde gebaut durch Salomo. Und der Ungehorsam des Menschen bleibt damals wie heute. Die Menschen sind ungehorsam damals wie heute. Es ist einmal als Ereignis und einmal als Mensch. Also einmal als Person, weil die Menschen waren damals wie heute ungehorsam und es hat sich nichts geändert. Und da endet die Linie der Argumentation des Stephanus. Mal eben gucken. Genau. Zieht das Resümee. Gott wohnt nicht im Tempel und nicht in der Stiftshütte. Und damit fachte Stephanus einen Skandal an in der Zeit. Weil die Menschen zu Gott gegangen sind im Tempel. Und wir kennen das heute noch, dass wir am liebsten auch haben, wenn der Gott auch im Tempel bleibt. Dass der Gott nicht in unser Leben hineinkommt. Der Gott möchte gerne im Tempel bleiben. Man kann es auch anders sagen, er soll da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und wenn ich ihn brauche, dann gehe ich zu Gott. Versteht ihr das? Warum das da steht? Warum Stephanus nachher gesagt hat, oder warum das Resümee davon war, Gott wohnt nicht im Tempel und nicht in der Stiftshütte, sondern wo wohnt Gott? Ja, nicht im Himmel, oder? Wo wohnt Gott? Diese Linie, wir kommen gleich dazu, diese Linie, die zieht Stephanus bei dem großen Finale. Weil das kommt in den letzten Versen jetzt ab, Vers 51, das große Finale, wo Stephanus die Verbindung der Sünden der Menschen damals zu den Menschen seiner Zeit oder auch heute zieht. Also er zieht jetzt nochmal, er zieht die Verbindung der Sünde des Menschen damals wie heute. Es ist kein Unterschied. Und dann sagt er in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Also sie waren zwar beschnitten an ihrer Vorhaut, aber nicht an ihrem Herzen und nicht an ihren Ohren. Das heißt, ihre Ohren waren nicht gereinigt. Wer Johannes nimmt diesen Faden nachher auf in der Offenbarung und zitiert, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den, je nachdem Übersetzung, Versammlungen oder Gemeinden oder Kirchen sagt. Wer ein Ohr hat, der höre. Deshalb halsstarrig, unbeschnitten an Herz und Ohren. Die Juden sind doch alle bis heute als äußerliches Zeichen, dass sie zu Gott gehören, am Fleisch beschnitten. An ihrer Vorhaut. Die Vorhaut damals ist die Taufe heute. Es ist eine Verbindung da. Die Taufe zeigt auch, dass ich zu Gott gehöre. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen, dass ich zu Gott gehöre. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein bisschen vertragen könnt. Deshalb gibt es Kindertaufe aus diesem Grund. Ich will euch das mal sagen. Wir tun das immer so weit weg. Die Argumentation, das ist nicht meine Argumentation, das ist nicht meine Argumentation, aber die Argumentation derer, die Kinder taufen, ist, dass die Juden, die am achten Tag beschnitten wurden, sich auch nicht entscheiden konnten, ob sie beschnitten wurden oder nicht. Dann haben die gesagt, damit wurde das Kind Gott geweiht. Und daraus entstand dann in der Folge, wir weihen durch die Taufe, machen wir sichtbar, dass dieses Kind zu Gott gehören soll. Nur, dass wir uns da mal drüber im Klaren sind, dass es auch durchaus Menschen gibt, die Kinder taufen und trotzdem ernst zu nehmen sind. Sie haben eine etwas andere Argumentation als wir. Sie sagen, achten Tag wurden die beschnitten, als Zeichen, als dass sie zu Gott gehören. Und wir taufen unsere Kinder als Zeichen, dass sie zu Gott gehören sollen. Der beschnittene Israelit war auch nicht sein Leben lang ein frommer Kerl. Wenn er nachher gesagt hat, was habe ich mit eurem merkwürdigen Ritualen und mit eurem merkwürdigen Gott zu tun, dann war das für den auch erledigt und die Beschneidung blieb. Und so passiert es ja heute bei 95% der Kinder getauften, dass ihnen auch nachher egal ist, ob sie als Kind getauft worden sind. Es ist mir doch egal, was unsere Eltern mit uns gemacht haben. Ich wollte es euch nur mal sagen, dass es da auch durchaus eine Argumentation für gibt. Stephanus sagt, es ist nutzlos, wenn es nur ein äußeres Zeichen ist. Wenn sich das Herz nicht ändert, also wenn du beschnitten bist, nützt dir gar nichts, wenn sich dein Herz nicht ändert. Und das heißt für uns im Umkehrschluss, wir sind nicht beschnitten, sondern wir sind getauft worden. Das heißt, die Taufe nützt dir nichts, wenn sich dein Herz nicht ändert oder nicht geändert hat. Auf die Beschneidung kann sich keiner berufen, auf die Taufe kann sich keiner berufen, wenn das Herz nicht geändert wird durch eine Umkehr, eine Hinwendung zu Jesus. Also ein äußeres Zeichen nützt nichts. Skandalös, was der Stephanus da von sich gegeben hat. Jetzt wollte der tatsächlich, oder hat er tatsächlich gesagt, ey, ihr müsst euch ändern. Ihr müsst euer Herz ändern. Die Beschneidung nützt nichts. Und sie haben sich so sehr auf ihre Beschneidung berufen. Wie es heute bestimmt auch welche gibt, die sich so sehr auf ihre Taufe berufen. Ich bin getauft. Hört man schon mal, wenn ihr euch mal mit Nichtglaubenden oder was wir als Nichtglaubende bezeichnen, was wir mit unterhalten, sagen die aber, ja, aber ich bin getauft. Diese Argumentation, die die Juden damals hatten, gibt es heute noch. Die Juden hier in diesem Fall haben sich auf ihre Beschneidung berufen. Beschnitten, Paulus zieht diese Linie in Philipper 3, Vers, das ist in Philemon, glaube ich, müsst ihr gucken. Philemon hat keine drei Kapitel. Das kann nicht sein. Also ist es doch in Philippa. Ich hatte Philemon ja aufgeschrieben. In Philippa 3, Vers 5 zieht Paulus diese Linie. Wenn sich einer auf die Beschneidung berufen kann, dann kann ich das. Und dann sagt er die Argumentation der Juden damals. Ich kann das. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel. Wunderbar. Vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Super. Tadellos. Tadellos. Und da sagt dieser Stephanus, das soll nicht reichen. Du kannst, der du hier siehst, du kannst alle Formen und vielleicht auch die Normen eines Christen erfüllen. Du kannst, ich sage das nochmal, du kannst alle Formen und vielleicht auch die Normen eines Christen erfüllen. Wenn du kein verändertes Herz hast, ist es dir zu nichts nütze. Dann ist es eine Beschneidung am Fleisch. Die Veränderung muss geschehen. Die Veränderung, dass ich ziehe die Argumentation gleich noch etwas weiter. In Ezekiel 11, Vers 19, da sagt Gott, ich will ihnen ein eigenes Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in ihr Innerstes legen. Und das war dann keine äußere Sache mehr. Er sagt, da schon vorausschauend, voraussagend, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ein fleischernes einsetzen oder geben. Also die Formen, damals wie heute, haben nicht genützt. Deshalb schreibt Jesaja, sagt, in Jesaja sagt Gott, eure Feste, Neumonde, eure Gottesdienste ekeln mich an, weil es äußerlich gewesen ist und innerlich kein anderes Herz hineingegeben worden ist. Ein fleischernes Herz bedeutet, das ist anders geworden, das ist mitfühlend geworden, das hat Jesus Christus verändert. Ich habe letzte Woche viel dazu gesagt. Das ist das fleischerne Herz. Eins, welches Jesus zu einem Herzen, wirklich zu einem Herzen gemacht hat. Nicht ein Eisblock, sondern ein geändertes Herz. Wenn du nicht aufhörst, sagt Stephanus dazu, hierzu, zu den Israeliten, und sagt Gott uns zu uns heute Morgen. Wenn du nicht aufhörst, auf dich selbst zu setzen, auf deine Gerechtigkeit, wenn du den Versuch nicht aufhörst, dein Leben selbst zu meistern, wirst du trotz deiner Bemühungen zugrunde gehen. Und so konnten die Juden selbst mit äußerster Selbstdisziplin, auch mit den sichtbaren Zeichen, die sie hatten, die sie am Körper trugen, konnten sie vor Gott nicht punkten. Vor den Menschen konnten sie schon punkten. Ich habe euch gerade die Argumentation des Paulus vorgelesen. Alles gepasst. Beschnitten, ein Jude, ein Schriftgelehrter, konnte Paulus damals, zu dieser Zeit noch hier der Apostelgeschichte, konnte er vor den Menschen punkten, aber nicht vor Gott. Wann fing das an, dass er sich zu Jesus umkehrte? Er hat vorher vor den Menschen gepunktet. Das hatte keine Relevanz vor Gott. Wann fing das an? Wisst ihr das? Als er Jesus begegnet ist und blind auf dem Boden lag und hat gesagt, hat Jesus die Frage gestellt, Herr, wer bist du? Ich bin es, den du verfolgst. Und da, als er den hellen Moment gehabt hat und sich gedacht hat, das ist ja der Jesus, das ist ja der Retter, den brauche ich ja. Ich brauche nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern ich brauche Jesus. Da wurde sein steinernes Herz herausgenommen und ein fleischernes hineingesetzt. Also vor den Menschen können wir punkten mit unserer Frömmigkeit, wir können ja sagen, wir gehen fast jeden Sonntag zum Gottesdienst. Das hebt unser Ansehen schon. Jetzt unter den Frommen, bei den Nicht-Frommen nicht, aber unter den Frommen kommen wir schon ziemlich weit nach oben. Dann sagen wir vielleicht, ja, und dann gehen wir Donnerstag noch immer zum Beten. Mein lieber Schwan, das ist aber mal ein Kerl, den kannst du gebrauchen. Was machen wir noch? Frauenstunde. Dann fahre ich einmal im Jahr nach Wiedenest. Das ist was. Vor den Menschen können wir punkten, aber nicht vor Gott. Vor Gott können wir punkten durch eine totale Kapitulation. Die heißt, ich nicht. Wir kommen gleich noch dazu. In Römer 3, 23 sagt er, sagt Paulus dann, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht, verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Dann sagt er so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Also wir brauchen nicht vor Gott punkten. Vor Gott punkten können wir nicht und brauchen wir nicht, damals nicht wie heute nicht, sondern ein verändertes Herz. Wir brauchen ein verändertes Herz. Wo kriegen wir ein verändertes Herz her? Bei Jesus. Ich habe gesagt, wir werden verändert von dem, der unser Vorbild geworden ist. Das war letzte Woche. Also Römer 3, 23, alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden nach Schlachter durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sie werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Du bist gerettet ohne Verdienst. Du bist gerechtfertigt worden durch Glauben und nicht durch Verdienst. Und das wollten die Menschen nicht akzeptieren. Damals bis heute nicht. Du kannst vieles von den Menschen bekommen, aber keine Kapitulation vor Gott. Du kannst, die Menschen machen vieles für dich, die gehen weit mit dir. Aber sie kapitulieren nicht vor Gott. Sie sagen, nein, das habe ich selbst im Griff. Ich bin, habe die Argumentation, ich bin ein Jude. Aus den Stamm, da konnte sich ein von den Zwölfen aussuchen. Beschnitten und aus dem Stamm. Und ein Hebräer, ein Schriftgelehrter. Was brauche ich noch mehr? Und da sagt Paulus später im Römerbrief, nicht gerechtfertigt durch irgendwas, sondern durch Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und diesen Christus Jesus, diesen Jesus Christus, widerstehen die Juden und die meisten Menschen in der ganzen Welt. Das ist das große Finale, auf das Stephanus hinzugelaufen ist. Der ist zweisträngig, eigentlich sogar dreisträngig, hat er die Argumentation geführt auf eine Person hin. Auf Jesus. Jesus, der uns durch den Heiligen Geist zur Umkehr ruft. Jesus, das ist das Herz, dieses veränderte Herz, dieses fleischerne Herz. An dem steinernen Herz, das sitzt da und da prallt es ab. Aber das Herz, wo das aufgeht, die Frucht, die Gott gesät hat, da wird das Herz verändert. Nämlich Jesus, der uns durch den Heiligen Geist zur Umkehr ruft. Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und so ist das auch, ja. Wir lesen das, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Sehen das, muss man eben. Vers 51. Ihr widersteht, sagt er widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist. Ihr widersteht dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spricht. Und dann sagt er, später, der Schreiber des Hebräerbriefs, sagt dann, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann widersteht nicht dem Heiligen Geist. Da sagt er, er drückt das anders, verhärtet eure Herzen nicht. Und nimmt, es steht zweimal im Hebräerbrief und nimmt zweimal etwas unterschiedliche Begebenheiten. Und da sagt der Stephanus tatsächlich zu denen, die so sehr von sich überzeugt waren, die auf ihre eigene Gerechtigkeit und Beschneidung und Tempelbesuch und Halten der Gesetze und alles gebaut haben, den sagt er tatsächlich im 52. Vers, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr seid dadurch, dass ihr nicht auf den Heiligen Geist gehört habt, dadurch, dass ihr Herzen aus Stein habt, dadurch habt ihr ihn nicht hingehört und habt den getötet, der euer Retter ist. Ihr habt den getötet, den einzigen getötet, der gerecht war. 1. Petrus 2, 22. Ihr habt das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten. Jetzt habt ihr den Gerechten getötet und eure eigene Gerechtigkeit, die reicht nicht aus. Und spätestens da wussten die Zuhörer, was sie zu verantworten hatten. Spätestens an dieser Stelle. Und zu uns sagt es zum Abschluss noch Folgendes. Es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit, unsere eigene Gerechtigkeit ehrlich zu hinterfragen. Es ist noch Zeit. Bauen wir auf unsere Gerechtigkeit? Das ist eine Frage, die sich jeder Christ stellen muss. Und kann er 30 Jahre Christ sein? Kann er 30 Jahre? Das ist sogar, bei Christen ist das sogar noch schwieriger. Weil wir fangen nachher an, auf unsere Gerechtigkeit wieder zu bauen. Indem wir vorher vor Jesus kapituliert haben und gesagt haben, ja Jesus, ich brauche dich, haben wir das vielleicht von unserem Verstand her erkannt, aber unser Herz ist hart geblieben dabei. Und wir fangen an, uns anschließend wieder eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Versteht ihr das? So kann es passieren. Deshalb halt die Frage aus. Es ist jetzt Zeit, deine eigene Gerechtigkeit zu hinterfangen. Und dann wird deine Gerechtigkeit reichen, um dem Urteil eines heiligen Gottes standzuhalten. Wird deine Gerechtigkeit reichen, um dem Urteil eines heiligen Gottes standzuhalten? Das ist eine ewige Frage gewesen. Und viele sagen ja. Ich komme da schon irgendwie durch. Meine guten Taten, die reichen. Also so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Oder viele stellen sich das wie eine Waage vor, wo gute und schlechte Taten hineinkommen. Und dann mal gucken, wo das dann runterfällt, wenn dann die guten Taten überwiegen. Aber die Bibel sagt, jede Sünde trennt uns von Gott. Deshalb kann unsere eigene Gerechtigkeit nicht halten, nicht tragen. Weil Sünde uns von Gott trennt. Deshalb kann keine Gerechtigkeit vor Gott halten, mag sie noch so groß sein. Micha 7, Vers 9 sagt uns, Gott sagt uns Micha, getrieben vom Heiligen Geist, sagt, den Zorn des Herrn will ich tragen. Und dann zieht er eine nüchterne Bilanz, den ich habe gegen ihn gesündigt. An dieser Stelle, zu dieser Stelle müssen wir kommen. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Der Gott verschafft uns Recht. Jesus verschafft uns Recht. Seine Gerechtigkeit, die verschafft uns Recht vor Gott. Und so war das damals auch bei dem Stephanus. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Frommen reicht nicht aus, Und der, der ihnen Gerechtigkeit vor Gott verschaffen könnte, haben sie umgebracht. Das waren sie leid. Das waren sie leid. Weil der wollte ja gar nicht nur die Beschneidung. Der wollte ja andere Herzen. Der war ja ganz daneben. Der hat dann gesagt, sie sollen sich ändern. Haben sie umgebracht. Also bisher, kommt zurück Micha 7, bisher meine Sache hinausgehört und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Da hat er von Jesus, da hat der Micha von Jesus gesprochen. Im Alten Testament. Hunderte Jahre vorher. Und das kannten die doch. Die wussten doch, dass jemand kommt, der ihnen Gerechtigkeit verschaffen wird, weil ihre eigene Gerechtigkeit unvollständig ist. Und so schließe ich mit den ersten Worten aus Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich lade alle ein, die eigene Gerechtigkeit über Bord zu werfen und die Gerechtigkeit von Jesus anzunehmen. Darauf zu vertrauen. Die Strafe, Jesaja 53, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn. Deshalb können wir uns ganz beruhigt auf seine Gerechtigkeit berufen und verlassen. Ich hoffe, ich habe euch hier mit dieser Liste nicht völlig verwirrt. Aber wir haben das, Sascha und ich haben das besprochen, dass wir das einmal komplett, dass wir diesen Plan mal sehen, dass wir da sehen, wie sehr Gott, wie straight Gott das Ziel verfolgt hat. Und dass Gott nicht gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt lasse laufen, sondern dass Gott nicht aufgehört. Ein Bund nach dem anderen kam. Und dass Gott, wir haben gesungen, du bist treu, Herr. Und das sehen wir an der Argumentation des Stephanus. Die Treue Gottes und das große Finale, als sein Sohn ans Kreuz gegangen ist. Für uns. Amen.